Wenn mich das nächste Mal jemand fragt, müsste ich auch sagen, in unserer Gemeinde gibt es dieses Ritual, wenn ich predige, dass ich mir meine Kanzel aufbaue. Könnte man ja fast einen Sketch draus machen. Holger, wir beide müssen uns mal zusammen. Ja. Habe ich irgendwas gesagt? Na, diese modernen Gemeinden. Na gut. Der Herr hat gesprochen, oder zumindest irgendjemand hat gesprochen, dass ich heute keine Kanzel kriege. Bitter. Dafür mache ich die Predigt 20 Minuten länger. Na, wir kriegen das schon irgendwie hin. Der Predigttext für heute, der in der Perikope ausgewiesen ist, über den also zeitversetzt über viele Stunden sehr, sehr viele Predigten gehalten werden, steht im Matthäusevangelium Kapitel 21, die Verse 12 bis 17. Ich lese nach Luther. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, Jesaja 56, Vers 7, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, Psalm 8, Vers 3, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Dieser Text, den gibt es ja noch krasser. In einem anderen Evangelium steht drin, dass Jesus nicht in den Tempel stürmte und die alle raustrieb, sondern der hat sich erstmal eine schöne Peitsche gemacht. Da hat er auch seine Zeit für genommen. Und mit der Peitsche hat er sie dann rausgetrieben. Da ist Matthäus fast noch sanft gegen. Warum sage ich das? Weil dieser Text mich etwas über die Person und auch die Handlungsweise Jesu lehrt. In Afrika gibt es das mehr noch als hier, aber hier gibt es das auch so, diese Jesusgestalten mit dem heiligen Kranz, dem langen Bart, so ein bisschen geölt und er sieht wahnsinnig sanft aus. Der Herr Jesus im weißen Gewand, wahnsinnig sanft. Das ist ein anderer Jesus als der hier. Und ich möchte mal etwas sehr deutlich sagen. Die Händler im Tempel, das war, wir würden das heute Seilschaften nennen. Das war über Generationen gewachsen, die haben die Leute betrogen. So war das. Also es gibt Vorschriften im Alten Testament, dass du Tiere opfern sollst und wenn du arm bist, musst du halt eine Taube opfern. Die muss aber besonders rein sein und dann gibt es eine Prüfungskommission, die prüft, ob die Tiere dann rein genug sind und es kam, wie es kommen musste im Laufe der Jahrhunderte. Die waren alle nicht rein genug, es sei denn, sie wurden im Tempel gekauft. Von außen kommen, wenn also so ein Pilger, so ein armer Bauer, der ein Opfer bringen wollte, also beispielsweise, wenn ein Kind geboren wurde, war es so, dass du zum Tempel gingst und ein Opfer brachtest, ein Dankopfer. Und da musstest du mindestens eine Taube, und wenn du deine eigene mitbrachtest, die fanden immer einen Makel. Und da musstest du mit dem Tempelgeld bezahlen, und zwar ungefähr den vierfachen, fünffachen, so ganz genau weiß man das nicht, auf jeden Fall einen weit überhöhten Wert. Viel mehr, als du auf dem freien Markt für diese Taube hättest zahlen müssen. Das Geldwechseln wurde mit erheblichen Kommissionen belegt. Man durfte also nur im Tempel Geld wechseln, eine eigene Währung. Und es gab noch so einige andere Dinge. Und es ist überliefert, dass seit Generationen in der Familie des Hohepriesters diese Geldwechselmaschinerie und dieses Händlertum angesiedelt war. Das heißt, profitieren, wirklich materiell profitieren, tat nicht nur der Tempel selbst, für den diese Opfergaben sein sollten, das sollte für Reparaturen und Erweiterungen und solche Dinge geschehen, sondern es verdiente tatsächlich effektiv wirtschaftlich und nicht schlecht die Kaste der hohen Priester, die herrschende geistliche und politische Kaste. Das war das, was da passierte. Der Text ist da relativ lapidar. Jesus geht hin, man stellt ihn sich mit einer Peitsche vor und treibt die alle raus. Nicht nur, dass er einer war und das waren sehr viel mehr, sondern wir sprechen hier von einer Institution, ja, von der offiziellen Regierung, geistlichen Regierung unterstützten Institution im Tempel. Die schmeißt der raus. Normalerweise hört man Auslegung, ja, Jesus konnte auch wütend sein. Ne? Nein, das war Autorität. Das würde ich mir nicht zutrauen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht auch schon mal irgendwie mit Leuten hätte anlegen müssen, von Berufs wegen, und zwar auch so, dass ich mit denen auf dem Feld gegenübergestanden hätte und so weiter, ukrainische Schlägertrupps, daran erinnere ich mich noch recht gut. Da musste ich doch sehr schlucken. Aber ich könnte es mir nicht mal vorstellen, in eine solche Institution einzudringen, mit nichts anderes als entweder einer Peitsche oder auch nicht, auf jeden Fall nur mit mir selbst bewaffnet. Es wird auch nirgendwo berichtet, dass die Jünger ihm geholfen hätten. Sondern Jesus geht tatsächlich wohl in heiligem Zorn und treibt diese Leute raus. Und er treibt sie raus. Denn der nächste Vers sagt, danach kamen die Lahmen und die Blinden und die Kinder und er heilte sie. Sie kamen in den Tempel. Danach änderte sich was im Tempelgefüge. Und die ganzen hohen Priester entrüsteten sich, aber sie konnten nichts dagegen tun. Es wird berichtet in dem Text, Jesus blieb im Tempel, ganz selbstverständlich. Jesus war im Tempel, die Händler waren es nicht mehr. Diese über Generationen gewachsene Institution, es gab sie nicht mehr. Das ist es, was uns über den Täter, über den Menschen Jesus gelehrt wird, der wirklich ein Mann der Tat war. Eine unglaubliche Autorität, die hier zum Vorschein kommt. Und auf keinen Fall sanft. Aber wenn man die griechische Definition von Sanftmut nimmt, dann sanftmütig tatsächlich. Im Deutschen ist das Wort Sanftmut ja ungefähr so belegt wie dieser Heiligenschein Jesus, den ich eben ein sanfter Mensch. Aber das ist nicht ursprünglich, zumindest in der griechischen Bedeutung, das, was das Wort Sanftmut aussagt. Sondern Sanftmut besagt die perfekte Balance zwischen der Abwesenheit von Zorn zum rechten Zeitpunkt und Zorn zum rechten Zeitpunkt. Die perfekte Balance, das heißt da, wo es notwendig ist, zornig zu sein, dort, wo es notwendig ist, krass aufzutreten, aber auch wissen, wann es notwendig ist und es dann tun. Und dort, wo es nicht notwendig ist, und unter Notwendigkeit versteht der Grieche wirklich Notwendigkeit, es muss eine Not gewendet werden, das heißt Ultima Ratio sagen wir da gerne, was heißt der Lateiner sagt das, wir nicht. Also wenn es nicht anders geht, das Erkennen können dessen, wann es nicht anders möglich ist, als tatsächlich dann so gewaltsam vorzugehen, wie Jesus das hier tut. Das ist Sanftmut. Sanftmut beinhaltet also durchaus genau diese Autorität, die Jesus hier vorspielt. Mit den entsprechenden Resultaten dann auch. So betrachtet könnte man sagen, das, was Jesus hier tut, war sanftmütig und von erheblicher Autorität. Das ist ganz interessant, denn man muss sich jetzt die Frage stellen, okay, woran erkennen wir denn, außer dass das in der Bibel steht, dass das eine solche Situation war, wo nun dieser Zorn angesagt war. Und das erschließt sich ganz einfach, mal abgesehen davon, dass von der historischen Entwicklung her ist das, also wir befinden uns eine Woche vor Ostern. Wir befinden uns in der Passawoche, in der Karwoche. Jesus ist gerade triumphal nach Jerusalem eingezogen. Zwei Verse davor war das. Und jetzt geht er als nächstes in den Tempel. Es ist klar, dass die Konfrontation zwischen Jesus und der geistlichen und politischen Führungsschicht sich hier zuspitzt. In diesen paar Tagen, die da sind. Und auch das Austreiben der Tempelwechsler dauerte nur ein paar Tage. Dann wurde er nämlich gekreuzigt. Aber der Punkt ist, es ging um den Tempel. Jesus schreit die Händler an und sagt, es steht geschrieben, das soll ein Bethaus heißen. Er sagt nicht, das soll ein Bethaus sein, sondern er sagt, es soll ein Bethaus heißen. Das eine ist das, was es ist, das hier mag ein Bethaus sein, aber das andere ist, weiß Berlin, hier ist ein Bethaus? Es soll ein Bethaus heißen, das betrifft die Außenwahrnehmung. Jeder weiß das. Es gibt hier eine Synagoge. Und jeder, der das weiß, da pilgern die Touristen ja auch zu Tausenden hin, weiß, das ist ein Bethaus. Und das ist ein Haus Gottes. Das wissen über unsere Kleine vielleicht noch nicht ganz so viele. Müsst ihr noch mehr beten, es ist ja ein Bethaus. Aber worum es Jesus geht, ist, der Tempel von Jerusalem war wunderschön. Der war als Bauwerk anerkannt. Und zwar im Römischen Reich anerkannt. Und das Römische Reich hatte einige Weltwunder zu bieten, die bis heute anerkannt sind. Und eines davon war dieser Tempel in Jerusalem. Das heißt, die Welt wusste, das ist das Bethaus der Juden. Das ist das Zentrum der Heiligkeit, das Zentrum des geistlichen Wirkens, der Spiritualität dieses jüdischen Volkes. Und man darf dabei eins nicht vergessen, die Juden waren fast mehr noch als die Griechen, von ungeheurem Einfluss im Römischen Reich. Man weiß ja, also, ich weiß nicht, ob man das weiß, aber ich weiß, dass ich habe es in der Schule noch gelernt, griechische Lehrer und so, die Römer, die Eliten in Rom ließen gerne ihre Kinder durch die griechischen Lehrer ausbilden, weil die so gebildet waren. Der römische, der jüdische Einfluss, der jüdische akademische und kulturelle Einfluss waren etwa so groß wie der griechische. Das heißt, das Judentum war auch in Rom, also auch in der Hauptstadt, war das bekannt. Die Juden waren nicht irgend so ein kleines Randvolk. Hat sich auch nicht so viel geändert. Ne? Das sind ein paar Millionen Leute, die da sind in Israel und trotzdem sind sie ständig in den Nachrichten. Damals war das so, die Juden waren eine kulturelle Autorität. Das war eine Größe. Das hing auch mit dem mosaischen Gesetz, ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausbreiten, zusammen, aber das ist das erste abstrakte Gesetz der Weltgeschichte. Also auch das römische Gesetz, das westliche Gesetz ist beeinflusst worden von diesem römischen Gesetz, von diesem jüdischen Gesetz, diesem abstrakten Gesetz, wo man einfach nur einen Obersatz hat, du sollst nicht töten. Davor gab es dann ungefähr 120.000 Kataloge, was passiert mit dir, wenn du wie, wann, unter welchen Umständen tötest. Und wenn du in diesen Katalogen nicht warst, du hast mal irgendwie anders getötet, dann gab es für dich auch keine Strafe. Da gab es immer nur ganz archaische, sehr konkrete Vorschriften. Das waren die archaischen Vorstellungen. Gab es auch bei Hochkulturen, Perser, überall. Und dann kam das mosaische Gesetz, abstrakt. Darauf bauen alle unsere Gesetze heute auf. Der erste rechtlich, kulturell massivste damalige Einfluss kam aus dem Judentum. Das heißt, wenn Jesus Jesaja zitiert und sagt, das soll ein Bethaus heißen, dann steht das für mehr als für das, was ich in diesem Bethaus tue. Dann steht das für etwas. Dann steht das dafür, wie werde ich eigentlich wahrgenommen von dem Rest der Welt. Ich, das jüdische Bethaus. Und er sagt, und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das wird genauso wahrgenommen. Es wird genauso wahrgenommen, da ist nicht mehr viel mit Spiritualität, da ist nicht mehr viel mit Heiligkeit, da ist nicht mehr viel mit irgendwas in diesem wunderschönen, wohlgemerkt, wir gehen da gerne als Touristen hin und gucken uns das an, Bethaus der Juden. Da herrschen verlotterte Sitten. Und es geht, ich habe es eben schon mal gesagt, für Jesus geht es um das Zentrum des Judentums, um das Zentrum der Existenz seines Volkes. Das ist der Punkt, wo Jesus findet, hier ist Anwesenheit von Zorn zum rechten Zeitpunkt im Sinne von Sanftmut angebracht und schmeißt sie alle raus. Und zwar genauso drastisch, weil Jesus findet, genau das muss geschehen, anders lernt ihr es nicht, anders begreift ihr überhaupt nicht, was ihr über Generationen getan habt, wie sehr ihr ins Gegenteil verkehrt habt und was ihr euch alles abgeschnitten habt, dadurch, dass ihr aus diesem Bethaus eine Räuberhöhle gemacht habt. Nicht nur, dass es unglaublich laut darin zuging, also wer die Stille suchte, ich gebe zu, ich habe mit meiner Anfangsmeditation auch mal meine Probleme, vor allem wenn meine Kinder dabei sind hier, aber das ist ja nur 4 Minuten, aber wer mal die Stille sucht, und jeder von uns braucht das auch ab und zu mal, und dafür ist so ein Bethaus auch da eigentlich, dass man mal mit Gott Zwiesprache halten kann. Das ging gar nicht mehr so richtig. Aber für Jesus ging es eben noch um viel schlimmere Sachen. Der Tempel, und Paulus hat das ja internalisiert, er sagt, mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Mein Leben soll ein lebendiger Gottesdienst sein. Der Tempel, wofür stand denn der Tempel? Wofür steht der Tempel immer noch? Er steht dafür, dass ich in diesem Tempel einen ganz besonderen Ort habe, in dem Dinge beginnen. In dem ich meine Vorstellungen vor Gott bringe und mich seinen Vorstellungen aussetze. Und gucke, stimmt das eigentlich? Wo ich etwas, was ich nicht lösen kann, vor Gott bringe und sage, bitte hilf. Wo ich überhaupt ins Zwiegespräch mit Gott gehe, wo eigentlich der Beginn der Tat ist. Jesus sagt das ja sehr deutlich. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Er sagt nicht, lauft los, wenn ihr etwas seht, sondern betet. Fragt erstmal, versucht euch in die Einigkeit mit Gott zu begeben, damit ihr begreift, was denn du jetzt konkret tun sollst. Dafür steht der Tempel. Der Tempel steht dafür, dass hier Heilung passiert. Dass hier Heilung beginnt. Und zwar ganz konkret. Das läuft so selbstverständlich in einem Satz mit. Lahme kommen, Blinde kommen, Kinder kommen, alle kommen. Und sie werden, ihm wird geholfen. Der Tempel ist das geistliche Instrument, der geistliche Teil dessen, was zum Heilwerden, zum Gestaltwerden Gottes beiträgt. Über das Gebet hat irgendein schlauer Mensch mal gesagt, das Gebet kann keine Tat ersetzen, es gibt aber auch keine Tat, die Gebet ersetzen kann. So ist das mit dem Tempel. Das Zentrum. das Zentrum dessen, wo, wenn jemand bedürftig ist, wenn er wirklich etwas braucht, er Hilfe erfahren soll. Von Gott. Und das gab es nicht mehr. Wegen des schnöden Mammons. Und das war das, was Jesus dazu veranlasste, richtig brutal zu werden. Der Jesus, der genau wusste, dass das immer nur das letzte Mittel sein darf. Wie konnte das denn eigentlich passieren? Wie konnte es passieren, dass aus einem Bethaus, aus dem jüdischen Bethaus, eine Räuberhöhle wurde? Gute Frage, ne? Jetzt eine Zeitmaschine? Haben wir nicht. Aber man kann mal anders fragen. Ich gehe mal einen Schritt weiter, so wie Paulus. Wie sieht es denn mit deinem Tempel aus? Eher so Richtung Räuberhöhle oder eher so Richtung Bethaus? Wie sieht es mit meinem aus? Ist das da aufgeräumt drin? Gibt es da die Möglichkeit, Gott wirklich zu begegnen und nahe zu kommen? Oder ist das schon lange nicht mehr der Fall gewesen? Bei mir vielleicht will ich das auch eigentlich gar nicht mehr. Es gibt so viele andere Dinge, die viel wichtiger sind. Oder auch Sorgen. Nicht nur andere spannende Dinge, sondern Dinge, die mich einfach... Weißt du, ich könnte dir das erklären, wie mein Tagesablauf aussieht. Da ist kein Platz. Wann soll ich das bei den ganzen Aufgaben und Pflichten, die ich habe, machen, bitte? Jesus geht über den Tempel von Jerusalem hinaus. Bist du ein Händler? Wie sieht es in deinem Tempel aus? Wird es Zeit, dass Gott mal ausmistet? Denn genau darum geht es, um den großen Frühjahrsputz, nicht? Wie sieht es bei mir aus? Ich glaube, ich sage das in jeder Predigt über Jesus, ne? Das mit Jesus ist nicht einfach. Jesus ist extrem konsequent. Und Jesus lässt nicht nach. Und solange da Staub in meinem Tempel ist und solange es da dreckige Ecken in meinem Tempel gibt, wird er mich daran erinnern. Er wird nicht aufhören, mich zu lieben. Aber er wird auch nicht locker lassen. Der ist nerviger als meine Tochter. Und das will was heißen. Wenn Paula was will, dann kannst du eigentlich gleich für 2 Stunden schwimmen gehen. Hauptsache, du hörst sie nicht. Weil wenn du sie anhörst 2 Stunden lang, die macht dich mürbe. Gott hört da nicht auf. Der hört auch nicht auf, wenn es mir wehtut. Der hört auch nicht auf, wenn es gute Gründe gibt, dass ich gewisse Dinge nicht anfassen will. Bei mir, er hört einfach nicht auf. Er weiß, wie weit er gehen kann. Auch das ist ein Aspekt der Sanftmut. Aber er wird nicht nachlassen. Er weiß auch, wo es hinführt, wenn ich meinen Tempel nicht sauber kriege. Ich habe es vorhin schon gesagt, er tut das Notwendige. Wirklich im Sinne von Notwenden. Also ich predige ja öfter und ich nehme in der Regel wirklich immer die Perikopentexte. Das heißt, ich suche mir nicht einen Text aus, der mir wichtig geworden ist, sondern ich nehme das, was irgendein anderer schlauer Mensch gesagt hat, das kann man ja mal predigen diese Woche. Und es fällt mir immer wieder auf, dass diese Texte sich letztlich alle irgendwo um Aspekte drehen, die essentiell sind. Es geht nie um Nebensachen bei Jesus. Sondern es geht um wichtige Dinge. Es geht um zentrale Fragen. Jesus begibt sich zu mir, um die Not zu wenden. Er tut dann auch das Notwendige und das tut er konsequent. Und die Lahmen und Blinden konnten erst kommen, nachdem die Händler draußen waren. Es passiert nichts in meinem Leben. Sorry, aber hey, erste Liebe, Jesus, komm. Ich gehe noch in Gottesdienst, das habe ich immer schon getan. Also ich, dritte Generation Baptist, ich weiß nicht, bis 25 bin ich jede Woche in Gottesdienst gegangen. Da gab es vielleicht 5 seit meinem 10. Lebensjahr, wo ich nicht war. Und da war ganz egal, ob ich mich Gott nahe gefühlt habe oder nicht. Ich war Baptist, bitte, ja? Vielleicht gehst du noch in den Gottesdienst sonntags, aber eigentlich ist das mehr so, weil du ein schlechtes Gewissen hättest, wenn du nicht gehen würdest. Eigentlich ist das so, dass du sagst, ja, also so richtig was passieren tut in meinem Leben sowieso nicht und von wegen Heilung und irgendwie so und dies und das, das lass mich doch auch einfach in Frieden damit, Leute. Das läuft so en passant. Jesus mistet den Tempel aus und dann kamen sie, die Bedürftigen. Die, die das Bethaus brauchten, die des Bethauses bedurften, sie kamen und Jesus war da und er begegnete ihnen mit konkreten Resultaten. Es muss unter Umständen mein Tempel ausgemistet werden. bevor ich wieder Gott erleben kann, bevor Gott durch mich und in mir und mit mir etwas tun, bewirken und handeln kann. Wir nennen das Umkehr. Da gibt es einen schönen Begriff für. Umkehren von dem Weg, auf dem ich mich befinde. Innehalten, fragen, beten, mich Gott zuwenden, fragen, was ist es, dass du möchtest, dass ich tue? Was ist es, dass du möchtest, dass ich bin? Und dann entsprechend handeln. Das nennen wir Umkehr. Im Hinblick darauf, dass wir vor Gott eh nichts verbergen können, brauchen wir das eigentlich auch nicht tun. Wir tun es natürlich trotzdem. Es gibt Dinge, die verbergen wir auch gerne vor uns selber. Da wollen wir nicht ran. Ja. Und mit Jesus ist das eben so, der polarisiert. Anders geht's nicht. Da sind Leute, die beten jeden Tag. Und die sehen, dass Jesus Wunder tut im Tempel. Und die sehen, dass da Kinder in den Tempel kommen, und Kinder durften eigentlich nicht in den Tempel, zumindest nicht über eine gewisse Schwelle hinaus. Und die freuen sich nicht über das, was passiert. Die freuen sich nicht, dass dieser Tempel einen geistlichen Aufbruch erlebt, dass da Dinge passieren, dass da Leute ganz selbst, die kommen sofort, kommen sie. Das muss nicht erst noch in der Gegend herumposaunt werden, die kommen sofort. Das war, wie gesagt, eine Zeitspanne von einigen Tagen. Da kamen diese Leute in den Tempel. Die Reaktion der geistlichen Elite. Wer ist hier in der Gemeindeleitung? Die haben sich geärgert darüber. Geärgert haben sie sich. Und das führte zur Kreuzigung. Das führte zur noch weiteren Entfremdung zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und aufgehängt haben sie sich da. Die Kinder dürfen nicht. Hier steht geschrieben. Die dürfen da nicht rein. Das ist immer so gewesen. Die interessierte nicht die Taten. Die interessierte nicht das, was offensichtlich war. Wenn du vor dem, was der Anspruch Jesu ist, vor dem, was du, wenn du etwas hörst von der Bibel, wenn du eine Predigt hörst oder wenn du die Bibel liest und es ärgert dich, und wenn du nicht hineinhorchst und es ärgert dich, weil du etwas zu verlieren hast, oder weil du sogar sagst, du hast für irgendetwas Angst, dann kannst du dir aussuchen, ob du Pharisäer oder ein Händler bist. Das sind die typischen Zeichen und Indizien dafür, ob ich zu der Gruppe der Händler, der Profiteure, oder der Pharisäer gehöre. Das sind zwei Facetten, zwei Seiten derselben Medaille letztlich. Da ist etwas in die Brüche gegangen zwischen mir und dem, was Glauben sein soll, zwischen mir und dem Schöpfer. Die einen, die davon profitieren. Ich weiß noch, das ist ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich als jungen Menschen gewesen. Ich war, glaube ich, gerade angefangen im Studium, 20, 21 Jahre, hatte eine Freundin da, die ich in Frankreich kennengelernt hatte, die in England lebte und in einer Gemeinde war. Und diese Gemeinde macht in Hamburg einen Gottesdienstabend. Wir sind dahin und es sprach Archbishop Benson Idahosa. Archbishop Benson Idahosa war gar kein Katholik, sondern der war Pfingstler. Ein Berg von einem Mann, und der predigte also. Fire and Brimstone predigte der. Und am Ende fing er an, Geld einzusammeln. Und das waren arme Leute, die da waren. Und er scheuchte sie quasi nach vorne. Wer wird 100.000 Mark, 100.000 Mark, das waren Anfang der 90er Jahre, zur Verfügung stellen für den Herrn, damit wir ein Missionswerk für den Herrn, ich habe die Vision vom Herrn, dass hier 100 Leute kommen, die 100.000 Mark. Es kamen immerhin 20. Nachdem er so eine halbe Stunde gepredigt hatte, sagt er, und jetzt habe ich die Vision 50.000 Mark. Und er ging bis 10.000 Mark runter, bis er seine 100 Leute voll hatte, oder fast voll hatte. Und derselbe Mann sagt, und hier ist noch ein Buch von mir, das verkaufe ich zum Selbstkostenpreis. 10 Mark. Nun ist mein Vater Verlagsinhaber gewesen, und ich wusste, das Buch kostet ungefähr 30 Pfennig in der Produktion. War auch noch extrem schlecht produziert. Ich verkaufe dieses Buch zum Selbstkostenpreis. 10 Mark. Ich habe mich mit dem Pastor meiner Freundin angelegt. Ein englischer Polizist, genauso groß wie der Archbishop. Ungefähr 1,90, ein ehemaliger Polizist. Und habe ihm gesagt, also, dass ich doch so ein bisschen Probleme mit diesem Art des Geldeintreibens hätte und ich nicht wirklich sehen kann, dass das biblisch sei. Daraufhin wurde ich fast aus dieser Versammlung geschmissen. Ist mir sehr eindrücklich gewesen. Das war ganz selbstverständlich, dass das richtig war, dass das auch von Gott sein musste, was hier passierte. Und der Archbischof Benson Idahosa hielt auch nicht damit hinterm Berg. Er sagte, ich bin in der Mülltonne geboren. Selbst unter den Armen wurde ich als arm bezeichnet. Und jetzt bin ich Millionär. Seht, wie der Herr mich gesegnet hat. Das kann passieren. Ganz offensichtlich. Es kann passieren, dass das, was im Tempel passierte, war das ja hier Betrug an den Ausbeutung und Betrug an denen, die es wirklich brauchten, die Gott suchten. Die konnten erst dahin kommen, wenn sie vorher betrogen wurden. Wenn sie ausgenommen wurden. Sonst durften die da nicht rein, passierte. Das kann aus meinem Glauben werden. Das kann aus dem werden, wie ich mal eine Liebesbeziehung mit Gott angefangen habe. Das kann wirklich passieren. Es passiert in aller Regel. Hier hat es einige Generationen gedauert. Und es war basiert auf dem mosaischen Gesetz. Da gab es Bibelstellen zu, die einfach in einer gewissen Weise interpretiert wurden. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die wirklich... Die hatten was drauf, ja, die konnten die Bibel, also den Talmud auswendig, auch das gesprochene Gesetz, die wussten das und sie ärgern sich über Jesus. Sie ärgern sich darüber, dass hier jemand etwas mit Vollmacht tut. Bist du Pharisäer, bist du Händler, bin ich das? Oder bedürftig? Bin ich einer von denen, die zu Jesus kommen, nachdem ausgemistet wurde und die sagen, Herr, bitte, bitte. Wenn du zu denen gehörst, dann bist du schon fast Jünger. Oder du bist beides. Denn die nächste Stufe des Aussätzigen, der geheilt ist, ist die der Nachfolge. Das ist das Angebot. Ich bin in dein Leben getreten und ich habe dein Leben verändert. Und dein Leben ist anders. So wie ich Petrus gerufen habe, rufe ich dich. Diese Gruppen gibt uns Jesus hier zur Verfügung. Und es wird über die Jünger selbst gar nichts gesagt. Aber es ist klar, wenn ich kein Großreinemachen in meinem Tempel mache, dann werde ich Gott nicht erleben können. Das geht dann nicht. Ich werde ihn ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr erleben können. Amen.